Und essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 183. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar WeinliebhaberInnen. Jede Woche bringen wir einen Wein mit, wobei der eine nie weiß, was die andere mitbringen wird oder umgekehrt. Für einen oder eine von uns ist es so immer eine Blindverkostung. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas gehabt haben?
Ja, selbstverständlich. Es war ja mein Wein.
Logistische Gründe haben dazu geführt, dass unsere Episoden getauscht werden. Wobei, wir nehmen uns ja zum Glück diesmal nicht so weit voneinander auf.
Korrekt.
Aber dennoch...
Eine kleine Drehung.
Eine kleinen Switch mal wieder drinnen, aber ich kann da sagen, was wir letzte Woche im Glasl gehabt haben. Und zwar war das Guillaume Gilles, Le Rieux Nouvel R, sag mal R, wundervoll, 2022. Ein sauschöner Syrah aus Cornas.
Es war wirklich saugut, ja.
Und natürlich sehr erkennbar Syrah, ne? Diese dunkle Tiefe, die hast du halt beim Syrah einfach drinnen.
Ja, diese Pfefferwürze und so, ja klar.
Aber das ist schon einmal eine andere Stilistik. Das ist schon einmal so ein Ticken feiner, ein Ticken filigraner, wobei Syrah und Filigran ja nicht unbedingt hundertprozentig zusammengeht, aber im Felde des Syrah.
Im Feld Syrah ist das schon das Feinste, was du kriegst.
Ja, richtig, richtig schön.
Voll.
Richtig, richtig
einfach
cool.
Die Reben in Cornas 200 Meter nochmal über der normalen Höhe quasi liegen, weil er das ja selber angepflanzt hat. Und
genau,
so.
Deswegen also, auch Nouvelle, ne?
Voll spannendes Projekt. Spannender Winzer, fliegt halt in Österreich, Deutschland auch immer noch so ein bisschen unterm Radar, obwohl der das jetzt doch schon seit 2007 quasi begonnen, dann wirklich komplett seine eigenen Sachen zu machen, schon länger macht und in Frankreich und in diesem ganzen Syrah-Thema schon ein sehr, sehr, sehr gutes Standing hat, weil er halt einfach ein Freak ist, aber bei uns trotzdem halt, ja, was kennt man von der nördlichen Rhone grundsätzlich?
Na
Zwang. Und dann fliegt er halt sehr unter dem Radar, weil richtig geile Sachen. Und ich meine, das Ding kostet irgendwie 45 Euro.
Ja.
Und das hat, also das ist ultimativ großer Wein, für uns zumindest.
Hundertprozentig. Große, große Fans davon. So, wieder großer Wein.
Das wirst mal du beantworten.
Naja, schauen wir uns das mal an. Wir haben halt übrigens wieder funky, wie heißen denn die Gläser?
Zünd.
Die Zünd. Ich vergesse immer, wie die heißen aus irgendeinem Grund. So oft hast du in der Hand.
Die können ein bisschen größere Gläser vertragen hier. Schadet dem Wein auf keinen Fall, also... Kann man schon mal in ein bisschen größeres Glas schmeißen. Aber erzählen wir mal ein bisschen.
Er erzählt mir schon mal sehr viel, dieser Wein, da.
Siehst du.
Wir haben eine herrliche Würzigkeit da drinnen.
Herrlich.
Herrliche Würzigkeit.
Das ist die letzte Folge des Jahres.
Ja, und mein Hirn ist auch am Ende des Jahres angelangt. Na, wirklich.
Herzlich willkommen.
Ja. Aber richtig schöne Würzigkeit über allem drüber.
Voll.
Voll schön grün, ein bisschen
richtig
was Reduktives natürlich.
Ja, voll. Bin auch wieder bei diesem leicht Reduktiven. Aber ich finde, es sind diese Gewürze der Reduktion, aber es ist gar nicht so arg nur diese Reduktion. Aber
deswegen
die Gewürze
habe ich erst die Gewürze angesprochen und nicht die Reduktion.
Ich finde voll so, du hast dieses bisschen Senfkörner, aber frisch, du hast so ein bisschen dieses Dille-Thema und so alles.
Ich finde Dille gar nicht so arg, ich finde, wir sind da voll auf dem Senfkorn.
Ja, Senfkorn ist das Ärgste, finde ich, aber ich finde Dille schon also ein bisschen über dieses Grüne halt.
Ich bin eher bei sowas wie... fast ein bisschen medizinaler, fast ein bisschen Richtung Majoran oder
ja,
sowas in der Richtung.
Ja, passt mir auch gut eine. Oder Estragon sogar.
Estragon, siehst du?
Ja, wirklich halt nicht Estragon als Senf, sondern Estragon
als
das
Pflanze.
Kraut quasi,
genau.
Die Pflanze. Ja. Einfach so ein bisschen getrocknet leicht.
Das passt mir schon gut.
Ja. Ja.
Und dann haben wir drunter so ein bisschen Apfelschalen.
Voll. Ein bisschen abgeschälter Apfel, ganz
Schalen,
frisch.
Schalen, ne? Ja, genau. Es hat so dieses, es ist nicht wirklich gelbfruchtig, sondern es hat wirklich dieses Apfelige fast.
Ja, es ist so ein bisschen eher heller, eher weißfruchtig fast, ja. Aber ich finde trotzdem, die Frucht die hat so eine gewisse Fleischigkeit dabei.
Ja.
Willst du eine
fast ein bisschen was, ja, ein bisschen was Wachsiges auch drüber,
ja,
lustig.
Ja, finde ich auch gut, ja.
Also insgesamt gibt es natürlich zu denken gleich einmal. Voll spannend. Und ich glaube, ich nehme gleich mal einen Schluck und schauen wir das genau an.
Tu das.
Es setzt sich schön fort.
Mhm.
Macht alles Sinn. Es hat auch wieder dieses Apfelschalen-Thema drinnen.
Ja.
Dadurch, dass es ein bisschen was Gerbstoffiges hat natürlich.
Voll, das kommt hinten
dann. Fort. Ganz, ganz stark drinnen dieses Reduktiv-Gewürz-Thema.
Mhm.
Ganz, ganz stark. Das ist meiner Meinung nach fast das Intensivste. Plus, du hast so ein bisschen dieses medizinale Thema wieder drin.
Voll,
ich finde, das setzt sich extrem gut fort.
Ja. Ich finde insgesamt, das ist so ein bisschen fast wie ein Trichter, wenn du dir vorstellst. Weil du hast oben quasi in der Aromenstruktur in der Nase so viel, so laut und dann schiebt sie das schon alles sehr zusammen. Weil ich finde, das ist doch um einiges nochmal karger, um einiges nochmal nicht geschliffener, aber zusammengezogener, als wie jetzt in der Nase. Weit nicht so laut, weit nicht so dominant.
Ja, ja. Ist überhaupt nicht breit?
Na, null.
Ich finde, das hat schon so ein bisschen einen rustikalen Touch.
Ja, hat es, definitiv. Ja.
Auch durch dieses gerbstoffige Thema so ein bisschen.
Ja.
Weil du gemeint hast, das ist geschliffen. Ich finde, das ist nicht geschliffen.
Nein, nicht geschliffen, aber du weißt, was ich meine. Aus dieser Trichterform heraus, dass es einfach nochmal viel enger am Gaumen ist, als wie es die Nase andeutet. Weil du hast zum Beispiel dieses leicht wachsige oder so, das finde ich jetzt da gar nicht. Sondern das, das ist komplett weg. Das ist wirklich steinig, karg, Säure, Vollgas und schiebt halt durch. Ja.
Null Bremse, null Stopp. Mhm. Trotz Gerbstoffstruktur, die eindeutig da ist. Die so ein bisschen was Rustikaleres eben reinbringt. Aber null Bremse. Voll. Du hast die Säure schon angesprochen. Die ist fast von Anfang an komplett da.
Ja.
Hört da nicht auf, also gibt da nicht nach dann.
Der Gerbstoff, also der Gerbstoff federt das ein bisschen ab, finde ich.
Ja,
aber was auch Sinn macht.
Das ist alles schon sehr, sehr gestreamlined. Mhm. Und ich finde, dieses medizinale Thema zieht sich ja ganz stark nach hinten, gemeinsam mit so einem Salz. Ne?
Ja.
Salz schön da.
Aber voll dieses Medizinale, diese ganze Kräuterwürze ist wirklich das, was da im Vordergrund ist.
Ja, genau. Frucht fast gar keine. Bisschen dieses Apfelschalenthema, aber halt wirklich nur, wenn ich es mir aussuchen muss.
Ja, ja. Und ansonsten, aber Frucht nicht das Thema hier.
Nein, überhaupt nicht. Wenn, dann vielleicht ein bisschen was Zitrusartiges, aber da eher soft als ätherisch und wenig.
Ja.
Eher, weil halt so viel Säure da ist, deswegen.
Genau.
Aber nein, ich bin eher bei diesem wirklich nur Salz hinten, ohne Zitrone. Und dieses ganze Medizinale, dieses ganze fast auch so ein bisschen nadelholzartig. Was lustig ist, weil ich weiß nicht, ob ich dazu gesagt habe, was das für eine Farbe hat. Es ist so ein schönes Gold. Man merkt, es ist nicht filtriert.
Korrekt.
Aber trotzdem klar. Aber Gold, wirklich Goldfarben.
Gold, ja.
Deswegen hat mir auch so ein bisschen die Nasen überrascht tatsächlich bei dem, weil ich mir gedacht habe, ja, was das ist, wenn halt was wirklich Gold im Glas ist, dann gehst du mal aus von was, was ein bisschen mehr Schultern hat.
Ja, ja, klar, sicher.
Das hat wenig Schultern.
Nein, das hat eigentlich keine Schultern. Das Einzige, was da Schultern hat, hat die Nase so ein bisschen, aber
ja, das,
ist nur eine Andeutung davon, was dann da durchfährt mit einem Zug ohne Ende.
Schön. Und alles sehr, 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 sehr kühl.
Ja, ja.
Saukühl, von vorne bis hinten. Auch die Nase. Auch diese Wachsigkeit, diese kühle Wachsigkeit. Es gibt manchmal so Weine, die haben das sehr warm drunter liegend.
Ja.
Fast wie so eine Honigkerze, die brennt. Voll. Das gar nicht.
Nein, das ist schon, du spürst diese Wachsigkeit, aber es ist kühl, ja.
Voll.
Also alles wir müssen, dran schreit, kühle Region.
Ja, ganz genau. Richtig. Wir müssen in einer kühlen Region sein, natürlich.
Selbstverständlich.
Ich überlege nur, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das irgendwas Deutsches ist tatsächlich, weil halt kühl. Mhm. Und weil es auch von der Stilistik her ganz gut passen würde zu dieser neuen deutschen Story. Ich bin nur am Überlegen, wo man Rebsorten technisch hingemessen. Das ist nur so ein bisschen meine Frage. Weil es schreit nichts ganz, ganz klar irgendeine französische Region. Das funktioniert für mich nicht. Ich war eher bei Deutschland gelandet jetzt am Anfang.
Ist korrekt. Also mit neue deutsche Stilistik quasi bin ich sehr bei dir.
Ja, wundervoll.
Verstehe.
Und
ist richtig.
Ganz am Anfang, wie ich reingerochen habe, habe ich mir gedacht, ich kann das Riesling sein. Mhm. Reduktiv ausbaut und so weiter, mit der Säure und so weiter. Es hat am Gaumen halt so wenig von dieser Riesling-Aromatik, dass ich wieder zurückgegangen bin von diesem Gedankengang. Kann natürlich sein, dass das irgendwas so hinbaut, aber ich habe jetzt überlegt, ob es nicht Silvaner sein kann einfach.
Verstehe.
Aber es ist Riesling.
Silvaner, es ist Riesling, ja.
Aber du verstehst den Gedankengang.
Das ist ganz schwierig,
weil die erste Nase ist schon mal Riesling.
Ja.
Aber halt ganz, ganz, ganz moderne Stilistik.
Sehr speziell.
Und dann hast du es am Gaumen und dann ist so, natürlich hast du diese Rieslingsäure.
Ja.
Und deswegen denkst du mal als erstes an Riesling. Aber du hast ansonsten von diesem Riesling-Unterbau, den du so oft hast, sehr wenig.
Korrekt,
also sehr, sehr, sehr reduziert, sehr clean. Wie schon gesagt, trotzdem ein bisschen diese Rustikalität unten drinnen. Das heißt, es macht insgesamt schon Sinn. Aber ich habe überlegt, ob irgendwer es schafft, so viel Säure wieder in einen Silvaner reinzukriegen. Weil wir haben mittlerweile ja ein paar Silvaner-Beispiele gehabt, die wirklich nicht schlecht gebaut waren und mit ordentlich Säure gefahren sind. Aber ja, gut, passt. Riesling it is.
Riesling it is. Aber ich verstehe es, weil du hast halt dieses sehr kühle, du
und
hast
dieses
so
Grüne dann, so dieses Medizinale fast ein bisschen.
Genau.
Das hat mir alles nicht schlecht gefallen.
Kann sich bei Silvaner halt auch ausgehen.
Ja, genau.
Verstehe.
So,
nice Riesling.
Welchen deutschen Riesling-Winzer, der überhaupt gar kein klassischer deutscher Riesling-Winzer ist, haben wir da im Glas? Kann ihn kennen.
Kannst du auf jeden Fall kennen, ja.
Ah ja, gepasst.
Kannst kennen. Aber da musst du jetzt drauf kommen und das ist nicht ganz so einfach.
Okay.
Weil ich würde sagen, das
Habe ich
schon mal
was
Name,
von dem im Glas gehabt?
Hast du im Glas gehabt, sicherlich schon mal wo. Aber ist ein Name, den man jetzt nicht so am Schirm hat, glaube ich. Und wir werden dann erfahren, warum das vielleicht so ein bisschen so ist und wie das so gelaufen ist.
Na, weißt du was, erzähl mir's. Ich werde nicht drauf kommen, fürchte ich.
Chris Barth, sagt er was.
Ja, natürlich.
Ja, genau.
Auf den hätte ich wirklich kommen können.
Ah, auf den
was für ein Blödsinn.
Hättest du schon kommen können.
Naja, ja, easy sogar, weil das ist genau die Stilistik, den kennen wir ja.
Ja, ja.
Hätte
ja
ich mal ganz kurz nachgedacht.
Aber es ist nicht so einfach, finde ich, weil das trotzdem sowas ist, was er nicht als erstes in den Kopf schießt.
Bei nein, weil ich schon länger nichts mehr gehabt habe von ihm. Aber die Stilistik ist ja hundertprozentig das.
Genau.
Ich war schon, nein, ich war nicht draufgekommen, aber ich hätte es draufkommen können.
Stimmt, stimmt. Es ist Riesling Melafür 2021.
Ja.
Chris Barth aus Alzey Rheinhessen. Ich habe da schon stehen, du kennst sicher den Namen.
Yes, her. Yes.
Man kennt, glaube ich, auch das Etikett ganz gut.
Die Tür.
Mit der grünen Tür, genau. Auch die Geschichte werden wir nachher, aber beginnen wir mal mit der Geschichte vom Chris. Der Christopher Barth hat erstmal überhaupt nichts mit Weinbau am Hut. Er kommt zwar schon aus einer genussaffinen Familie, hat er mir erzählt. Und Wein war bei einer schon immer so ein bisschen ein Thema. Also da ist halt immer Wein am Tisch gestanden, sehr viel Wert auf gutes Essen, auf gute Qualität gelegt worden. Sonntags und bei Familienfeiern hat es immer einen großen Tisch gegeben mit geilem Essen und da ist eigentlich immer Wein aufgerissen worden.
Mhm.
Und halt verschiedene Sachen sind gekostet worden, wobei er das nochmal abgeschwächt hat und gesagt hat, naja, es war schon viel natürlich Deutschland.
Ja, sicher.
Und schon sehr viel klassisch, ja, halt die größeren VDB-Betriebe in der Umgebung, natürlich viel Riesling. Und der Chris hat gesagt, diese trockene Stilistik, säurelastig beim Riesling, das hat ihm damals schon am meisten taugt. Also vielleicht jetzt im Rückblick schon ein bisschen eine verstaubte Stilistik, was damals getrunken worden ist bei einer.
Ja.
Aber halt so diese ersten Anklänge haben ihm da schon mal fasziniert. Also ihm hat es einfach geschmeckt und er hat sich aufgrund seiner Herkunft aus Rheinhessen natürlich mit Wein beschäftigt.
Mhm.
Er hat auch gesagt, er hat mal durch Freunde oder Verwandte, die mehr gereist sind, mal Piemont am Tisch gekriegt oder so bei den Eltern oder auch mal was aus Frankreich. Also das Weinthema war schon omnipräsent, aber Fokus war schon ganz klar Deutschland.
Ja.
Trotzdem ist nie in Frage gekommen, dass der Chris jetzt selber was mit Wein macht. Es war so ein bisschen im Hinterkopf irgendwie, so Wein ist schon cool, aber das war es dann eigentlich. Realistisch war das nicht.
Mhm.
Sein Onkel war zwar Winzer, aber er selber hat dann eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration gemacht.
Also genau, das habe ich noch in Erinnerung.
Ganz was anderes.
Ja, ja.
Also voll IT-Schiene halt, hat dann Wirtschaftsinformatik auch studiert und hat bei Siemens gearbeitet. Also da hat er auch die Ausbildung gemacht quasi bei einem Partnerbetrieb von Siemens, hat dann bei Siemens gearbeitet. Und 2011 ist dann ganz plötzlich sein Onkel verstorben, der ihm dieses Weingut gehabt hat. Und der Chris hat erzählt, das war so ein... Er hat zeitweise eigentlich schon recht großes Weingut, allerdings klassisch für Rheinhessen alles auf Fasswein aufgebaut. Du hast nichts gehabt irgendwie in selber Flasche oder sonst was, sondern es waren halt Fasseln, die sind verkauft worden und fertig. Und nachdem es keine Nachfolger gegeben hat, ist das Weingut halt so ja in die Jahre davor Schritt für Schritt eigentlich verkommen.
Ah ja, okay.
Also es war klar quasi, dass da niemand übernehmen wird und man hätte aber eigentlich geglaubt, dass der Onkel das noch weiter machen wird, weil der doch relativ jung noch war, wie er verstorben ist und es hat keine Vorkehrungen gegeben entsprechend in irgendeiner Richtung, aber es ist halt einfach nichts mehr gemacht worden. Es ist nichts mehr investiert worden. Also der Chris hat gesagt, seit den 90er ist eigentlich nichts mehr investiert worden.
Ja.
Und es hat dann nur mehr 1 Hektar Wein gegeben. Das war dann 2011 eben 1 Hektar.
Ah wirklich? Das ist gar nicht viel nur dazu.
Ganz stark reduziert worden dann. Es ist nichts mehr gemacht worden. Auf dem 1 Hektar sind halt 10 verschiedene Rebsorten gestanden.
Hat das der Onkel nebenbei gemacht? Weil von 1 Hektar Fasswein kannst du ja definitiv nicht leben.
Nein,
das
war am Schluss wirklich nur mehr nebenbei und halt nichts mehr investiert und ja.
Okay.
Halt verkommen, also komplett verkommen. Und der Chris hat ja gesagt, das war dann eben 2011, wie das passiert ist, hat es nicht mehr viel gegeben. Er hat dann zur Tante gesagt, hey, ich konnte mir vorstellen, dass ich das übergangsweise quasi mal anschaue, weil mich interessiert irgendwie das Thema und ich bin gerade halt so in einem Alter, wo ich mir noch überlegen kann, dass ich nochmal irgendwas anderes mache. Zusätzlich nachschauen. Also der Gedanke war nicht, ey, wer nimmt das jetzt und macht irgendwas groß draus, sondern es war wirklich so, hey, bis du das quasi verkauft hast, bis der 1 Hektar an einen Mann gebracht wird, weil es waren verschiedene kleine Weingärten halt, dann checke ich da das halt und bewirtschafte das halt ein bisschen und spüle mich einfach nur ein bisschen damit. Ne? Die Tante hat gesagt, ja passt, ich meine, voll wurscht, wenn es irgendwer macht, mach.
Ja, bevor es einfach nur steht und nichts passiert damit.
Genau. Also Plan war ein bisschen ausprobieren. Der Chris hat gesagt, er hat auch einige Freunde gehabt, die halt selber im Weinbau tätig waren, klar aus der ganzen Umgebung. Und ja, hat schon so ein bisschen einen Draht in diese Szene gehabt, hat gesagt, er schaut sich das mal an. Und er sagt aber auch, heute wird eben oft diskutiert, er hätte dieses Weingut vom Onkel übernommen. Das ist eigentlich ein Blödsinn.
Ja.
Weil das Weingut hat es nicht mehr gegeben, realistischerweise. Also wenn du seit den 90er bis 2011, also 20 Jahren, nichts mehr machst, nichts investierst, ein Hektar Reben, das war jetzt nicht gut beieinander. Mhm. 10 verschiedene Rebsorten da drauf.
Du hast mehr Aufbauarbeit als irgendwas anderes.
Ja, gar nichts. Also startest eigentlich von null.
Yes.
Er hat auch erzählt, er hat die Wirtschaftsgebäude nicht übernehmen können, weil damit die Erben nicht alles geklärt war.
Oh, das also, nur dazu.
Vorher, das hat nicht funktioniert. In Wirklichkeit hat er halt einfach random einen Hektar Weinberg mit verschiedensten Rebsorten gehabt und hat sich gedacht, ja passt, bist du eh noch jung, schau dir das mal an.
Okay.
Und er hat erzählt, er war zu Beginn auch gar nicht bewusst, wie groß die Einstiegshürden da eigentlich wirklich sind. Wenn du nichts geerbt hast oder übernimmst, weil er hat halt nichts gehabt. Ne? Er hat keine Arbeitsfläche gehabt, keine Geräte. Also er hat nirgends Platz gehabt, wo er was tun soll.
Genau, wenn du nur dazu die Gebäude nicht kriegst. Dazu.
Null. Ja, und plus, selbst wenn er die gekriegt hätte, war es wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig hilfreich gewesen, weil das ist halt auch alles verkommen gewesen. Das hat er auch keiner mehr benutzt. Ey. Wenn dann nur mehr ein Hektar bewirtschaftet worden ist und das halt irgendwie und ohne Investition, das war alles ja, Obergewirtschaft halt. Das hätte auch nichts gebracht. Aber ja, war ihm nicht so ganz klar. Er hat dann natürlich gleichzeitig sich gedacht, er muss schon Ausbildung in die Richtung machen, weil wenn dann schaut, das ist halt gescheit aus.
Ah, wirklich? Ja. Aber hat er dann weitergemacht mit seinem IT-Beruf?
Nein, er hat dann Ausbildung mal gemacht, hat sich gedacht, ja gut, das IT-Thema, das kann er ja immer noch machen, weil Weinausbildung, das kannst du ja nicht so nebenbei machen. Er hat halt wirklich die zwei Lehrjahre quasi gemacht und hat halt wirklich Ausbildung zum Winzer gemacht.
Das finde ich schon faszinierend, dass er es dann gleich so ganzheitlich gemacht hat. Dass er nicht gesagt hat, ich probiere das jetzt nebenbei mal so ein bisschen und dann schaue ich, was passiert.
Wir werden in der Geschichte noch hören, dass der Chris ein Mensch ist, der, wenn es darauf ankommt und wenn er sich denkt, das könnte spannend sein, das könnte einem taugen und er will das probieren, dann probiert er es ganz.
Mhm.
Er probiert nichts
halber. Offensichtlich.
Das macht er nicht.
Offensichtlich. Ja, ja. Wenn er so einen IT-Job, der offensichtlich ja auch lukrativ sein muss, weil ja, IT-Branche zahlt halt. Ne?
Wird nicht so schlecht gewesen genau. sein. Wie gesagt, er hat ja das ganze Ding auch noch studiert. Also,
ja, eben.
Das passt halt schon, glaube ich.
Und sie dann aber trotzdem 2 Jahre wieder Richtung Ausbildung begibt.
Muss die schon wollen. Aber ich glaube, es war so, komm in die IT-Branche, kann ich immer noch zurückgehen, weil da findest du eh immer einen Job. Ja, vor allem, wenn du dann auch noch in einem so einem technischen Feld drinnen bist.
Naja, sobald du spezialisiert bist, sobald du auch studiert hast, sobald du ein bisschen gearbeitet hast in dem Bereich.
Da hast keine Probleme.
Aber trotzdem finde ich es mutig.
Natürlich, mutig ist es definitiv. Aber ich glaube, das war so der Gedankengang, so, du kriegst fix einen Job, kannst machen. Und wenn er es halt ausprobiert, muss er es ganz ausprobieren. Ja, deswegen, okay. Let's go, voll in die Tiefe rein. Und er hat halt dann eben 2012, also ein Jahr später, die Ausbildung begonnen und in Deutschland ist es in den meisten Bundesländern so üblich, dass du die Winzerausbildung dann jedes Jahr an einem anderen Betrieb machst quasi. Und der Chris hat mal ganz klassisch begonnen beim Weingut Rappenhof, großer VDB-Betrieb an der Rheinfront, über 40 Hektar Fläche. Und sein Ansatz war, ja passt, ich gehe mal in einen größeren Betrieb in der Gegend, weil ich will die Möglichkeit haben, dass ich ein paar Handgriffe gescheit lerne. Weil sein Argument war eben, dass du beim kleinen Betrieb dann in diesem einen Jahr dort vielleicht genau ein einziges Mal eine gewisse Tätigkeit machst und in einem großen Betrieb das öfters anfällt, wo du das öfters machen kannst und dann kann er diese eine Tätigkeit gescheit lernen und sieht nicht nur jeden Schritt quasi ein einziges Mal und das war's. Also grundsätzlich nicht deppert, hat sich das schon ganz gut überlegt, wie du siehst. Und er hat dann gesagt, ja, eben großer VDB-Betrieb, passt. Das hat auch super gepasst für ihn, weil er hat genau das gekriegt, was er sich vorgestellt hat. Er hat gewusst, das wird jetzt nicht das Innovativste, das Neueste, das auch nicht das Qualitätsfokussierteste sein. Das war damals noch nicht Bio. Er hat gesagt, er glaubt, heute sind es mittlerweile Bio-zertifiziert. Online habe ich nichts dazu gefunden. Weiß nicht, vielleicht ist da was am Kommen.
Okay.
Aber das war ihm schon klar, dass das jetzt nicht das Geilste vom Geilsten ist, sondern dass er da mal wirklich Handwerk lernt und einfach einmal paar Schritte öfter machen kann. Und das zweite Ausbildungsjahr war dann für ihn so quasi die Spezialisierung. Da hat er sich wirklich überlegt, okay, passt, auf was will ich mich fokussieren, was will ich mal wirklich machen? Und da war für ihn ganz klar, es muss Riesling sein. Diese Stilistik, Riesling, schon klassischer damals noch gedacht in seinem Kopf, aber Riesling, säurebetont, elegant, fein, das muss sein. Und entsprechend ist er zu Wittmann gegangen, weil er gesagt hat, ja, Philipp Wittmann, Renommee, super Winzer, Qualitätsfokus, haben wir auch schon öfter gehört von Praktikantinnen und Praktikanten, die dort waren.
Ja, der da nimmt generell halt viel Gute.
Fokus, 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 Fokus.
Ja, genau.
Perfekt. Das hat er gemacht und der hat halt auch gesagt, das ist ganz eine andere Liga nochmal. Ja. Also es ist ja nicht unbedingt so viel kleiner. Ne? Philipp Wittmann sitzt da auf knapp 30 Hektar, aber halt biologisch seit die 80er, biodynamisch seit Anfang der 2000er, schon mal nochmal eine ganz andere Stilistik, ganz eine andere Arbeitsweise, ganz ein anderes Qualitätsverständnis und ja, halt einfach Riesling in Perfektion, wenn man so will. Ne? Und das war halt für einen Chris natürlich genau das, was er sehen will. Neben der Ausbildung hat der Chris so langsam versucht, dass er die Fläche ein bisschen erweitert. Sie haben halt immer geschaut, was kann man da dazu beachten, wo kann man vielleicht auch kleine Stücke tatsächlich erwerben. Das ist hin und wieder mal gegangen, auch mit der Unterstützung von seinen Eltern. Das hat er auch gesagt, weil sonst hast du eh keine Chance. Mhm. Aber der Großteil war halt einfach irgendwo kleine Fleckerl pachten und fertig. Halt alles im ganz kleinen Rahmen. Also das waren dann mal da ein kleiner Weingarten, der halt dann eben frei geworden ist und einmal dort. Er hat einfach angefangen zum Sammeln. Gleichzeitig ist er bei Wittmann dann auch das erste Mal mit Weinen in Berührung gekommen, die anders waren, die anders geschmeckt haben als das, was er kennt. Er hat erzählt, er war bei einem Händler damals auf einer Hausmesse, bei K&U war das damals, und die haben halt Weine gehabt aus dem Jura, das hat er überhaupt noch nicht gekannt. Und er hat halt das erste Mal Tissot zum Beispiel gekostet, hat er auch gesagt, das war komplett faszinierend, halt alte Jahrgänge und das auf einmal, wie das gestreut hat und wie anders das alles geschmeckt hat. Dann hat er auch das erste Mal Natural Wein aus Österreich probiert. So Sachen wie Wehrlitsch und so haben ihn voll fasziniert. Das hat ihm extrem taugt.
Ja.
Und da hat er natürlich gleich einmal begonnen, dass er gesagt hat, ah, das ist ja noch eine spannendere Stilistik als das, was ich eigentlich geplant gehabt habe. Na, also dieses, ja, klassisch deutsche Riesling-Stilistik und halt aber möglichst elegant und möglichst fein. Das war eigentlich nur der erste Schritt und da mit Tissot, mit Wehrlitsch ist dann aufgegangen. Also, oh shit, in diesem ganzen Naturwein-Thema gibt es ja noch viel spannendere Möglichkeiten für mich eigentlich.
Und ich finde, du siehst es in diesem Wein hier perfekt.
Extrem, oder?
Ja. Hundertprozentig. Also gerade wie du Wehrlitsch gesagt hast,
habe ich mir gedacht. Das passt schon schön, ja. Ja, ja.
I see what you're doing.
Ja, ja.
Es macht schon Sinn.
Geht schon in diese Richtung auch, von diesem Apfelschaligen, von dieser Reduktion dazu, trotzdem Säure betont.
Gerade dieses reduktive Thema und trotzdem dieses sehr, sehr, sehr cleane, geradlinige Thema, aber halt alles trotzdem im Riesling, ne?
Genau.
Das ist halt nicht mehr was anderes.
Voll. Und er hat ja gesagt, das hat ihm eben voll geschmeckt, hat ihm voll taugt. Mhm. Und er hat natürlich gleich einmal angefangen, dass er auch versucht hat, in so eine ähnliche Richtung zu arbeiten. Sprich, gleich einmal Filtration weg, ein bisschen mehr Schalenkontakt, ein bisschen eben Reduktion. Halt einfach auf diese Naturweinschiene mal gesetzt, ohne wirklich zu wissen, was er da genau tut. Mhm. Das war so in den Jahren 2013, 2014, eben neben der Ausbildung. Und der Chris hat gesagt, das war echt einmal schauen, was funktioniert für mich, was will ich eigentlich machen und was will ich auch nicht machen.
Ja.
Also halt einfach ein bisschen eine Phase des Ausprobierens. Er hat dann in Geisenheim zum Studieren angefangen, weil wann gescheit, dann gescheit. Und hat nebenbei eben experimentiert, natürlich auch versucht, so ein bisschen was zu verkaufen. Und er hat sehr schnell gemerkt, dass das, was er da gerade spannend findet, das kauft halt am Weinfest im Ort natürlich näher.
Naja.
Zu dem Zeitpunkt war das natürlich sein einziger Absatzmarkt, weil er hat halt einfach nur lokal verkauft und hat ihn nicht gekannt. Er hat nicht irgendwie große Connections gehabt.
Ja.
Er hat nicht irgendwie war nicht in der ganzen Weinwelt unterwegs. Er war auch nicht in der Weinwelt irgendwie vernetzt, weil ich meine, der hat halt angefangen, hat dann zweimal Praktika gemacht und dann halt Geisenheim angefangen und da war er eigentlich halt bei null. Gehabt hat er auch noch nicht wirklich viel, weil er hat 2012 angefangen, das ist 13, 14 quasi, fängt er an mit Geisenheim. Jetzt hat er halt einmal zwei Jahrgänge irgendwie was ausprobiert und das war's. Das heißt, sein Ansatz am Anfang war schon, ja passt, daheim, lokaler Markt, fertig, verkaufen wir halt einmal da, schauen einmal, dass wir ein bisschen was unter die Leute bringen, weil du musst ja da ein bisschen Geld verdienen.
Ja, natürlich.
Der IT-Job vorher hat halt schon gut gezahlt, das geht halt jetzt
da ist mir jetzt was gewohnt.
Aber ein bisschen was müssen wir schon verdienen, ne? Er hat dann auch begonnen, halt so ein bisschen zwei Schienen zu machen, nämlich eben ein paar Flaschen, die ihm selber wirklich taugt haben, also wirklich eher für sich.
Ja.
Und den Rest hat er halt mit ein bisschen Restzucker und sehr klassisch für die Leute ausgebaut und passt schon.
Ah ja, okay.
Ja, ja. Er hat damals dann bei einem Kollegen ein bisschen Fässer und Tanks mitbenutzen können, beziehungsweise bei dem im Keller halt was einstellen und auch die Geräte mitnutzen können, weil sonst hätte er gar nichts machen können.
Ja.
Und hat dann aber schnell gemerkt, dass wird langfristig halt natürlich nichts, weil er muss irgendwas Eigenes machen, muss irgendwas finden. Hat dann direkt in Alzey einen kleinen Hof gefunden, 2017, also Ende Geisenheim dann. Mhm. Den hat er dann mit Hilfe seiner Eltern auch kaufen können. um einen damals noch ganz fairen Preis, wie er gesagt hat, und hat eben neben Geisenheim so ein bisschen Flächen erweitert und war dann so auf 2,5 Hektar sowas.
Okay.
Und 2017 hat er dann gesagt, okay, passt, jetzt probieren wir das richtig, weil wenn wir das machen wollen, dann müssen wir es gescheit machen. Sprich, er ist mit Geisenheim fertig gewesen, hat gesagt, jetzt mache ich wirklich voll Weingut, ziehe das durch, hat dann auch gleich einen Mitarbeiter angestellt, einen guten Freund von ihm, den wirklich? Er aus der Ausbildung kennt hat. Ja, ja, sag ja, Vollgas. Der hat damals gerade beim VDB-Betrieb gearbeitet und der hat ihm vorher schon stundenweise ein bisschen mitgeholfen immer wieder. Und er hat gesagt, hey, ich würde dich gerne ausstellen, Vollzeit. Ich kann da im Moment nicht wahnsinnig viel zahlen, weil da bleibt noch nicht wirklich was über. Aber die Idee ist, wenn wir das jetzt da durchziehen, ein, zwei Jahre, wenn das was wird, dann verspreche ich da halt immer mehr, weil dann bauen wir das gemeinsam auf. Und der Freund von ihm hat sich darauf eingelassen, Gott sei Dank. Also der hat halt auch gesagt, okay, passt, wir haben die Chance, machen wir jetzt Vollgas, machen das und entweder es geht auf oder halt nicht. Also ganz nach dem Motto, einmal gescheit ausprobieren, Vollgas eine über ein bis zwei Jahre und dann schauen wir, ob das überhaupt was wird oder ob es ein Spaßprojekt war und ob wir eh wieder irgendwas anderes machen müssen und ob das mit Wein halt doch nicht so geht, wie der Chris sich das vorgestellt hat.
Ja.
Er hat dann erzählt, er hat damals auch schon biologisch gearbeitet, seit 2016. Allerdings nicht, wie man jetzt aus der Geschichte vielleicht erwarten würde, aus diesem Wittmann-Thema außer.
Ja, genau.
Weil das war mein Ansatz, so, ja, okay, gut.
Da hat er Biodünn kennengelernt.
Auch biologisch seit halt wirklich lange arbeitend, diesen Qualitätsfokus und so weiter und so fort. Hat er gesagt, nein, er hat das eigentlich familiär schon immer mitgekriegt gehabt, dieses Thema, was kauft man für Lebensmittel, warum ist Bio wichtig, warum ist das relevant, wie erkennt man die Qualität von Lebensmitteln, also diesen Zugang hat er schon gehabt. Und er hat gesagt, eigentlich muss da als halbwegs gebildeter junger Mensch klar sein, dass Bio der Mindeststandard ist, darunter geht einmal gar nichts.
Ja.
Also gerade bei Genussmitteln. Fair point. Und er hat dann auch sukzessive auf Biodünn umgestellt, obwohl er davor eigentlich immer großen Respekt gehabt hat. Aber einerseits hat er es eben bei Wittmann gesehen und gleichzeitig hat er während Geisenheim noch einmal ein Praktikum gemacht. Da wollte er eigentlich in die Steiermark zum Andi Cheppe gehen. Hat sogar schon fix die Zusage gehabt, das hätte funktioniert.
Oh.
Dann war es allerdings so, dass er 2016 mit seiner Frau Zwilling gekriegt hat.
Oh.
Der Geburtstermin wäre eine Woche nach Ende von dem Praktikum gewesen.
Oh Lord, ja gut.
Und bei Zwilling dann in der Südsteiermark sitzen, wenn das doch früher ist, die kommen doch früher. Kannst halt nicht machen, sind doch fast 10 Autostunden von Glanz an der Weinstraße nach Alzey. Magst halt nicht. Deswegen hat er das Praktikum dann nochmal geändert auf Raumland.
Ah,
ja, nicht schlecht.
Ja, ein bisschen näher dran.
Richtig. Aber dann hat im Ort ein Winzer, der Alex Giesler, ein totaler Biodünn-Pionier, aber vom Weinstil her eher klassisch.
Ja.
Der hat damals 2016 totale Probleme gehabt mit dem Rücken. Er ist sogar im Raum gestanden, dass der das Jahr komplett eigentlich aussetzen muss, gar nichts machen kann. Und der hat ihm halt damals gefragt, hey Chris, ich weiß, du magst da was. Du warst bei Wittmann, du kennst das ganze Biodünn-Thema, magst nicht bei mir aushelfen, du musst eh dieses Praktikum machen, ich kenne die Raumlands eh ganz gut, ich check das mit denen. War das irgendwie eine Option? Und der Chris hat gesagt, okay gut, das ist eigentlich eine geile Chance, ich bin noch näher daheim.
Ja.
Ich habe da einen Betrieb, der zwar sehr klassisch ist, aber der hat ihm halt gesagt, hey, du kannst im Keller auch einiges machen, natürlich nach seiner Anleitung, aber er darf Sachen ausprobieren, er darf Sachen spülen. Und die haben sich halt einfach so irgendwie arrangiert, dass das halt für alle passt. Da hat er gesagt, ja passt, mach mal das, ich mach das. Der hat das mit den Raumlands gecheckt und der hat damit halt sein Praktikum quasi direkt in Alzey machen können. Und hat da halt auch nochmal gesehen, okay, das ganze Biodünn-Thema, das ist gar nicht so dieses, du musst alles verstehen. Weil der Chris ist schon ein sehr analytischer Mensch, aus diesem Technischen heraus auch natürlich. Und er hat gesagt, er hat halt immer diese Schwierigkeit gehabt, er hat es nicht ganz begriffen, was das jetzt alles genau ist. Und er hat es immer noch nicht ganz begriffen, sagt er heute noch, weil es ist so allumfassend und du kannst nicht alles erklären, schwierig. Ne? Und der Alex Giesler hat damals zu ihm gesagt, du musst nicht alles verstehen, du musst einfach ein bisschen auf das hören, was dir taugt, wie es dir passt, du musst auch nicht alles machen, du musst nicht jeden Schaß nach irgendeinem Muster quasi da abhandeln und nach jeder Einzelregel da alles tun, sondern du kannst dir das ja so zurechtlegen, wie es für dich passt. Und er hat gesagt, ja, wenn ich mal ehrlich bin, von 20 Weine sind 15 biodynamisch, die mir schmecken und die anderen 5 nicht. Und im Endeffekt ist es immer das ist die Regel bei ihm immer, dass ihm halt die Sachen dann besser schmecken, die so gemacht sind, auch wenn er nicht hundertprozentig da sagen kann, warum. Und dann hat er gesagt, okay, passt, dann probiere ich das halt, dann mache ich das halt und schaue mir das halt an. Also das war so diese Überzeugung, das zu tun, hat dann mit Jahrgang 2018 eben begonnen, biodynamisch zu arbeiten, ist seit 20 zertifiziert, aber er sagt, er ist nach wie vor kein Vollblut-Biodynamiker. Er ist jetzt nicht in die letzten Details drinnen. Er hat gesagt, sie fahren mehr so ein Standardprogramm, Biodynamie würde ich jetzt sagen, einfach weil es ihm qualitativ was bringt. Und das war's.
Und er ist bei Demeter, ne?
Er ist bei Demeter, okay. Genau. Er hat gesagt, er ist auch in diese ganzen Gruppen drinnen, hin und wieder geht er mal dorthin und schaut sich da verschiedene Vorträge an und so. Aber das ganze Esoterik und Weltverbessern ist halt nichts für ihn. Ihm geht es da tatsächlich einfach um Qualität. Und das sagt er, ja, ist er immer noch überzeugt davon, bringt was für ihn. Solange das so ist, macht das fertig.
Wunderbar.
Ja, ein sehr pragmatischer Zugang. Weintechnisch hat es damals 2018 immer noch zwei Linien gegeben. Sie haben nämlich gesagt, okay, es wäre ein bisschen deppert, diese ganze Privatkundschaft komplett wegzuschmeißen, die wir sie aufgebaut haben. Weil ich meine, du hast einen Typen eingestellt, wir müssen Kohle verdienen.
Ja, er muss zwei Weine, verstehe ich schon.
Genau. Und er hat dann halt daneben eine Linie aufgebaut, die quasi die Handwerkslinie mehr oder weniger war, mit vier Naturweinen. Und die klassische Linie war eben Riesling, Silvaner, ein bisschen Kabi hat er gemacht, fertig. Halt einfach, was die Leute wollen, was die Leute verstehen, passt. Und bei der Handwerkslinie hat er halt seine vier Naturweine gemacht und fertig. Er hat dann recht schnell gemerkt, dass das mit den zwei Linien eigentlich gar nichts bringt, weil am Markt funktioniert das halt gar nicht. Gerade diese klassische Linie funktioniert gar nicht, weil mit einer Arbeitsweise, einer komplett Handarbeit, kleinste Mengen, biologisch, biodynamisch, ohne irgendeinen Namen, ohne irgendeine Menge, das ist alles viel zu teuer. Es kauft halt keiner. Ja, jeder sagt, ja, na, das ist cool, na, dass ihr das macht. Und, na, und biologisch und biodynamisch seid ihr auch noch ganz super. Und dann gehen sie zum Nachbarn und kaufen das halt, weil es 5 Euro billiger ist.
So ist es. Die Leute wollen die 10 Euro Weine.
Ja, die Leute wollen am liebsten die 7 Euro, fair. 6 Euro, 4 Euro Weine. Aber ja, es war halt einfach zu teuer. Es ist nicht gegangen. Und er hat gesagt, ja, die Leute haben halt dann nicht unterschieden zu, ja, passt, das schmeckt ähnlich wie das vom Nachbarn. Weil am Schluss war es halt trotzdem gleich gemacht und auch sehr auf den Markt zugeschnitten.
Ja.
Und ist halt trotzdem viel teurer, nur weil der halt da jetzt erzählt, wie er im Weingarten arbeitet. Braucht man nicht. Auf der anderen Seite ist aber diese Naturweinlinie total gegangen. Also das hat angefangen, dass es halt funktioniert. Da haben sie recht schnell Interesse gespürt. Der Christian Lebherz von Cool Climate aus Frankfurt war also der erste Händler, der das mal mit reingenommen hat. Und ein Importeur aus Dänemark war da ganz am Anfang dabei, mit dem sie heute auch noch arbeiten. Und der Chris hat gesagt, das Spannende war eben, dass das ohne einen großen Mentor oder Protégé oder sonst was gegangen ist, weil das hat ihm halt, ja, hat es halt nicht gegeben. Also ihm hat das auch ein bisschen überrascht, dass das überhaupt funktioniert hat. Das war, ja, glaube ich, ein bisschen Klick und ein bisschen die richtigen Leute, die dann auf das gestoßen sind durch mehrere Zufälle.
Was er ganz am Anfang gemacht hat? Ob er einfach spazieren gegangen ist mit seiner Weine?
Nein, er ist gar nicht spazieren gegangen. Er hat einfach angefangen, dass er das halt einmal aufbaut. Es war einfach mehr oder weniger ein Zufall. Also er hat gesagt, er weiß gar nicht mehr, wie es ganz genau gegangen ist. Aber es hat ein Trüffelschwein gegeben. Ich werde gleich noch drauf kommen. Er hat gesagt, ein Trüffelschwein hat es gegeben.
Ja.
Einen lieben Kollegen, den wir eh ganz gut kennen. Aber er hat eben erzählt, dass das halt mit diesem Mentor-Thema halt nicht so war, weil normalerweise hast du es ja oft so, wir kennen es, Klaus-Peter Keller, Kissinger, sonst was, dieses, du kennst irgendwen oder machst irgendwo auch ein Praktikum und die pushen das dann weiter. Und er hat gesagt, naja, der Philipp Wittmann und ich, wir haben sie schon verstanden, aber das war's.
Aber das ist nicht der Mentor geworden.
Nein, also es war halt einfach nicht so, dass Wittmann dann irgendwie herumgerannt ist und gesagt hat, schaut.
Du wirst Chris Barth probieren.
Genau, probiert Chris Barth, weil der hat bei mir gehackelt und das war so leiwand. Das hat eh passt, aber es war halt einfach, er hat sein Praktikum, seine Ausbildung dort gemacht, wunderbar. Und that's it. Sie sind jetzt keine Best Buddies geworden. Ne?
Okay.
Und wenn du so wenig nicht hast, ist halt schwierig. Das Trüffelschwein, von dem ich geredet habe, war tatsächlich der liebe Sebastian Höpfner.
Ah ja.
Heute Sommelier im Chairs in Frankfurt. Und der Chris hat gesagt, der weiß gar nicht mehr, wie diese Connection entstanden ist, aber der ist auf einmal im Hof gestanden bei ihm. Der hat irgendwie mitgekriegt, dass da wer was macht.
Ja.
Dort in der Gegend, passt, spannend. Da in Alzey oben, kühl, interessantes Klima grundsätzlich. Du hast spannende Gesteinsformationen da oben, auf das kommen wir dann eh einmal.
Voraussetzungen stimmen also einmal.
Genau, und das hat er sich halt einmal anschauen müssen anscheinend. Und der war halt dann da und der hat eben auch den Christian Lebherz von Cool Climate mitgebracht dann beim nächsten Besuch.
Ah,
also
okay.
So ist das ins Rollen gekommen. Und dann hat das halt angefangen, dass das eben bei Cool Climate steht. Das war schon mal gut, weil der das halt in der Szene einmal rundherum getragen hat und gesagt hat, schaut, ich habe da was ganz Neues. Und dann ist es halt schnell so weit gewesen, dass die klassische Linie komplett weg war. Die haben es auch verlassen.
Ja.
Natural hat einfach besser funktioniert, bis auf Riesling. Riesling, es hat noch ein bisschen gedauert, hat der Chris gesagt, bis er sich da von der Klassik erlösen hat.
Ah.
Einfach aus diesem Gedanken halt, von dem er gestartet hat. Ne? Mit diesem, mir taugt Riesling, mir taugt klassische Riesling-Stilistik. Und dass jetzt beim Riesling da alles umändert, da hat er einfach, da hat er ein bisschen mit sich selber kämpfen müssen, aber mit seiner Herkunft kämpfen müssen.
Es ist
müssen,
so ne? lustig, weil deutscher Riesling so verankert ist, so tief ist verankert ist stilistisch in den Köpfen, hundertprozentig, gefühlt auch von Naturwein, Winzerinnen und Winzern.
Ja,
das ist so. Einfach stilistisch und das ist nur mal was anderes als Verarbeitung, das ist nur mal was anderes als Arbeit im Weingarten und so weiter. Das ist einfach, wie Riesling schmecken muss, ist richtig. In den Köpfen so ganz, ganz, ganz tief drinnen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass der Christo einfach ein bisschen gekämpft hat.
Ja, ja? Und er hat auch gesagt, es war einfach so, 2018 hat es noch nicht so viel gegeben in diese Richtung.
Fair, das nur dazu.
Weil du hast halt dann, ja klar, du hast Julien Renard, der macht ja gerade seinen ersten Jahrgang, das kannst 2018 noch nicht kosten, das kostet dann 2020. Ne?
Wie weit waren die Säckingers zu dem Zeitpunkt?
Die Säckingers hat er auch genannt, gleiches Thema, die haben da ja. auch gerade angefangen.
Ja, exactly.
Aber das hat sich auch noch nicht so richtig am Markt gegeben.
Und haben am Anfang auch noch ein bisschen stilistisch anders gearbeitet.
Ja, ja. Genau. Also das war alles gerade in Entwicklung, da ist ja. sicherlich... Bei den Säck ist in die Fasseln schon einiges in diese Richtung ging, nur hat es halt noch niemand gewusst. Mhm. Vor allem, wenn du in dieser Bubble nicht so verankert bist, sondern halt doch dann dein eigenes Ding da gerade machst und versuchst erst einmal irgendwie Connections aufzubauen.
Ja.
Weil Chris Barth hat halt keiner kennt.
Ja, ja, natürlich.
Der hat halt trotzdem kein Standing gehabt, nix. Dann bist du in Alze da oben. Da ist jetzt auch nicht, das ist nicht der Hotspot schlechthin, ne? Interessiert jetzt auch erst einmal keinen, sagt eh jeder, es ist viel zu kalt, ja, da oben, ja. es wird ja nichts reif, ganze Scheiß schmeckt nur noch irgendwie komplett zu früh geerntet, das unreifer Riesling braucht man nicht so. Ja. Hm. Also das war jetzt nicht so der beste Spot aus einer Connection-Sicht quasi. Was er auch noch genannt hat, was ich ganz spannend finde, Collective Z. Das hat er gesagt, das war also eins von den ersten Echt? Sachen. Ja, weil die halt mit Riesling dann 18, 19 doch auch in dieses sehr Natur, das hat auch immer sehr dieses Apfelige dann gehabt und war sehr auf dieser Apfelschorle-Thematik drauf.
Stimmt, ja. aber ich finde stilistisch ist zum Beispiel Säckinger näher hier dran als Kollektive Zeit.
Es kommt sehr auf den Jahrgang an.
Fair, sehr. Und ich kenne auch nicht so viel von Erna, ja. muss ich ehrlich sagen.
Weil die Sachen, die ich kenne, sind schon relativ nahe dran wiederum.
Okay, ja.
Aber das waren ein bisschen... spätere Sachen, du kennst ein bisschen frühere ja. Sachen, glaube ich. Aber ja, also es hat einfach nicht viel gegeben und du brauchst halt eben diese paar Jahre Vorsprung, dass du das auch kosten kannst und nicht nur, ja klar, sicher hat es 2018 schon Sachen gegeben, aber halt nicht am Markt, sondern in den Kellern. 18er Jahrgänge kannst du schon trinken, die wahrscheinlich ähnlich schmecken.
Ja, ja.
Aber ja, die kommen halt 20 am Markt. Schwierig, schwierig.
Stimmt, stimmt.
Und er hat halt eben dann gesagt, ja, das hat halt ein bisschen gedauert, hat dann ab 2020 dann wirklich sich gefunden gehabt, dass er gesagt hat, passt nur mehr Naturwein.
Mhm.
Also hat er auch selber so ausgedrückt, wirklich nur mehr Naturwein, nichts anderes. Da hat es dann auch begonnen, dass der Alex Zülch von Weil Wir Waren auf ihn aufmerksam geworden ist und seine Sachen nach Paris mitgenommen hat. Und auf einmal waren die Chris Barth Weine überall in Paris. Und das ist halt, das war richtig arg, hat er gesagt. Mhm. Das ist abgegangen, das kannst du dir nicht vorstellen. Er hat gesagt, das war gestört. Er hat täglich Mails gekriegt von HändlerInnen. Hast du das schon? Hast du schon wen? Wie schaut es aus? Das Land. Also es war wirklich ganz, ganz arg. Und dann ist die Pandemie gekommen und hat dem allem die Luft rausgenommen.
Oh ja, also 20, klar.
Er war einfach wirklich in Paris da auf dem Salon und wo es das dann in alle Bars ging. Und er hat gesagt, er war in jeder von den Hype-Bars in Paris damals.
Ja.
Der hat überall die Sachen von ihm gegeben.
Ja.
Jeder wollte das Zeug haben. Und dann war Pandemie und das ist irgendwie komplett gestorben, diese
Push. Dass er noch, ist ja im, der muss doch im Februar sein. Der ist im Normalfall im Februar,
genau, das
ne?
war im Februar und dann März,
ist sie genau
März war vorbei.
Ausgegangen.
Das ist sie ganz genau ausgegangen und dann war es aus.
Mhm.
Und das war halt für ihn so, weil normalerweise hast du, die Leute kommen nach Paris in die ganzen hippen Bars, sehen den Wein, der jetzt gerade vielleicht auch noch mit seinen Preisstrukturen irgendwo Sachen auch noch offen auf der Karte sein können.
Ja.
Geil, kannst kosten und dann wird das halt auf die ganze Welt weitergeschwappt. Und der Effekt, den er eigentlich gehabt hat, weil er war dort überall drinnen, das war gerade neu, perfekt, den hat es ihm leider einfach genommen.
Das Momentum war weg, ja.
Ja.
Schade.
Richtig schade, richtig schade. Und er hat gesagt, das war schon ein riesiger Dämpfer. Mhm. Also es war richtig zart. Er hat gesagt, sie fliegen deswegen auch immer noch ein bisschen unterm Radar, glaubt er, weil eben das nicht weitergegangen ist.
Ja.
Es hätte weitergehen können, vielleicht, aber es ist halt Spekulation natürlich. Ja. Mhm. Mittlerweile sind es 7 Hektar, die der Chris bewirtschaftet. Und das Sortenspektrum ist sehr typisch für Rheinhessen immer noch recht groß. Wobei er sagt, wenn du die restlichen Betriebe anschaust, sind es eh schon. Es wird eh schon besser. Aber es ist
hat er keinen Kerner mehr.
Er hat keinen Kerner mehr. Aber der Chris hat halt erzählt, dadurch, dass es bei Erna nie so große Weingüter gegeben hat, die jetzt vor 100 Jahren schon die Königshäuser beliefert haben oder sonst was, sondern dass das immer ganz viel Genossenschaft war, mhm, ist das halt alles so gewachsen einfach. Und die Leute haben halt einfach sie, wie sie sich von der Genossenschaft gelöst haben und plötzlich am freien Markt dann quasi kämpfen haben müssen, ist halt oft gesagt worden, naja, wenn der Nachbar da Riesling hat, dann kann ich nicht Riesling nehmen. Dann nehme ich vielleicht einmal diesen Kerner, weil das klingt spannend. Genauso, Alter. Blauer Portugieser Kerner. Also halt ja, ganz, ganz wild. Ja. Einfach Hauptsache andere Rebsorte, damit ich was anderes aufschreiben kann. Und so grenze ich mich vom Nachbarn ab. Sicher nicht dadurch, dass ich das irgendwie anders bearbeite. Nein, gibt's nicht. Wir machen alle genau dasselbe, aber wir schreiben was anderes auf und das ist eine andere Rebsorte. Und damit sage ich, hast schon mal was von Kerner gehört? Mhm. So. Ja. Schwierig, entsprechend auch schwierig, was du dort alles zusammenkaufst und zusammenpachtest, ah, weil da steht halt schon viel Chance.
Ja.
Naja, es ist das Sortenspektrum halt einfach unendlich. Mhm. Der Chris hat beim Zusammenkaufen und Pachten auch gesagt, sie haben eher dann drauf geschaut, was zusammenliegende Flächen sind. Mhm, also, ja, dass sie wirklich mehr zusammenliegende Flächen haben als wir auf die Sorten, weil es einer halt viel mehr um diese steinigen, kargen Lagen geht, also um die Sorte selber.
Ja.
Und dann war halt so, ja, sobald Zeit und Geld da ist, dann pflanzen wir das halt einfach neu. Haben es so ein bisschen gemacht, angefangen halt 2018, aber natürlich hast du trotzdem schnell mal viele Sorten, weil du kannst ja nicht alles sofort irgendwie neu pflanzen.
Ja.
Du hast da gar nicht die Kohle oder die Zeit dafür. Und er hat gesagt, zur Hochzeit waren es so 16, 17 verschiedene Sorten.
Alter, 16, 17 Sorten.
Das ist schon richtig weit. Heute sind es unter ganz, ganz vielen Anführungszeichen nur mehr 10 Rebsorten.
Naja, bitte. Ist doch schon erheblich besser.
Wobei man dazu sagen muss, wann neu gepflanzt wird, ist es Riesling oder Spätburgunder und dann hast du ein bisschen Silvaner und Chardonnay, die auch noch, aber nicht mehr so
Silvaner im Fokus stehen. Aber schon auch, oder? So gefühlt?
Nein, nein, nein. Also Silvaner, ich hab auch gesagt, ja, Silvaner.
Ja.
Der hat gesagt, ja, Silvaner schon auch, haben sie auch und machen sie auch ein bisschen was damit. Aber Fokus ist wirklich komplett Riesling.
Got it.
Mhm. Und Spätburgunder immer mehr, auch weil es in Richtung Sektproduktion so ein bisschen geht. Also da kommt was.
Okay.
Und da wird natürlich Spätburgunder nochmal spannender und auch wirklich Spätburgunder spielen ja mit Rot auch.
Ja.
Aber Riesling ist eigentlich die Hauptrebsorte, ja. Mhm. Also 35% der Fläche sind mittlerweile Riesling. Obwohl es noch immer diese 10 Rebsorten haben.
Ja.
Und im Endeffekt ist es so, es gibt halt jetzt Riesling, es gibt Riesling dann in verschiedenste Ausführungen. Mhm. Es gibt einen Silvaner, es gibt einen Spätburgunder und dann gibt es drunter noch 2 Blends in der Basis, einmal weiß und einmal rot, wo quasi die ganzen anderen Rebsorten einfallen.
Okay, also, so löst du das.
Der hat zum Beispiel sowas wie Sauvignon Blanc stehen, das halt der Onkel damals noch gepflanzt hat. Und das ist jetzt nicht das geilste Rebmaterial, aber es ist auch nicht ganz geschissen und irgendwie ist schon ganz spannend. Also er will es jetzt nicht roden, weil das war unnötig, weil es sind dann doch schon ödere Reben mittlerweile. Aber das kommt halt in ein Blend, also solo ausbauen soll es halt nicht aus.
Kratschäppe 2.0.
Nein.
Schade.
Nein. Ja, entsprechend dieser Grundaufteilung haben wir natürlich Riesling im Glas.
Yes.
Wie gesagt, Riesling Mehlafür 2021. Und Mehlafür ist nicht einfach nur der Name vom Wein, sondern das ist ja dieser Gesteinstyp. Man kennt das vielleicht auch vom Weingut Heiligenblut, die ja auch in Alzey sitzen, und auch vom Weingut Wagner Stempel, die haben auch einen Mehlafür-Wein oder einen Wein vom Mehlafür. Und der Chris hat das auch von einem Labor untersuchen lassen, weil er eben auf alte Lagenkarten diese Bezeichnung gefunden hat. Und die haben ihm bestätigt, ja, das ist dieses Andesitgestein, so heißt es eigentlich. Die alte Bezeichnung ist halt Mehlafür. Und das ist eben ein Vulkangestein, feinkörniges Gestein. Und das gibt es da so in einem Kerngebiet von knapp 20 Kilometer rundum. Nur so ganz kleine Inseln, wo dieser Vulkanstein auch wirklich rauskommt. Und die Lage für den Riesling heißt dann offiziell Rotenfels.
Ah ja, Rotenfels.
Weil der Mehlafür, wenn er quasi frisch rauskommt, ist er rot. Also wenn er frisch an die Oberfläche dringt, ist das so rötlich. Und wenn das dann verwittert, wird das so ganz schwarz-dunkel.
Okay.
Und in der Lage Rotenfels hast eigentlich alles, was es in Altsee so gibt. Also der hat gesagt, das ist komplett unnötig, dieser Lagenname. Es sind knapp 200 Hektar zusammengelegt.
200?
Ja. Naja. Das ist vollkommen gestört. Unterschiedlichste Gesteinstypen, entsprechend konzentriert sich der Chris halt gar nicht auf die Lage, sondern er wollte es halt zeitlang, wollte halt Lage aufschreiben, weil sie dachte, der kämpft da ein bisschen und will halt da unbedingt irgendwie Prüfnummern und sonst was kriegen und wir haben, dass da dann Rotenfels oben steht, weil es ja schon cool, weil er spielt ja sehr mit dem Boden da und er möchte sagen, wo das herkommt. Und dann ist er halt draufgekommen, naja, wie viel Sinn macht denn das wirklich, wenn da daneben einer einen Spätburgunder vom Kalk vom Roten Fels macht, dann einer einen Silvaner vom Löss am Roten Fels macht und er macht einen Riesling vom Mähler für, aber alles aus derselben Lage, also halt komplett unsinnig. Dann hat er gesagt, okay, passt, es checkt eh keiner, da kennt sich gar niemand aus. Ich konzentriere mich nur auf dieses Mählerführ-Thema, weil dieser spezielle Gesteinstypus, den gibt es sonst nicht. Und wir arbeiten mit dem, weil die Rieslingflächen von Erna, Gott sei Dank, weil halt, eh klar, niemand will diesen kargen Schaas-Star da haben, sondern lieber die Flächen, wo ein bisschen mehr Lössauflage ist. Und diese kargen Flächen hat er halt alle ganz gut zusammen sich kaufen oder pachten können. Das heißt, Erna Rieslinglagen stehen eigentlich alle auf Mählerführ. Und auch der Basis-Riesling kommt von dort. Allerdings ist in der Basis dann der erste Lesedurchgang quasi. Und im Mählerführ kommen dann der zweite oder der dritte Lesedurchgang, je nachdem, wie es passt. Und nur mit älteren Reben, also um die 35 Jahre alte Reben rein. Mählerführ, also der Riesling-Mählerführ 2021 oder der Riesling-Mählerführ immer, wird immer mit Stiel und Stängel angequetscht, bleibt dann stehen bis am nächsten Tag und wird dann gepresst. Sprich, das hat immer so zwischen 12 und 24 Stunden Maischestandzeit. Vergoren wird dann alles im gebrauchten alten Holz, bleibt dann auf der Vollhefe bis zur nächsten Ernte, kommt dann in den Edelstahltank, wo es dann wirklich die einzelnen Parzellen quasi küvettiert werden und die einzelnen Fässer. Und dann bleibt das Ganze nochmal ein Winter im Edelstahl, sprich ein Jahr Fass, ein Jahr Edelstahl. Und dann kommt es mit einer ganz groben mechanischen Filtration auf die Flasche, komplett ohne Schwefel. Wobei, nicht dogmatisch, der Chris macht immer Versuche, schaut, wie sich der Wein verhält, ohne Schwefel. Mit 10 Milligramm, mit 15 Milligramm, je nachdem, was halt gerade passt, schaut sich das dann an. Also halt immer Kleinstmengen, das ist schon ganz klar.
Ja.
Und wenn der Wein Schwefel braucht, dann kriegt er Schwefel. Wenn das komplett stabil ist, auch ohne Schwefel in einem Jahr, wo es passt, wo es qualitativ gut genug ist, wo es sauber genug ist, ohne Schwefel. Dieses Jahr ohne Schwefel. Also ist sie ausgegangen. Okay. Hat keinen Schwefel gebraucht. Wunderbar. Kommt genauso auf die Flaschen. Geben tut es vom Mählerführ pro Jahr dann so um die 1000 Flaschen, also im Endeffekt 2 Fasseln und das war's. Und der Kostenpunkt für den Wein sind knapp 30 Euro. Man kriegt den Mählerführ 2021 in Österreich bei Kostraum und in Deutschland unter anderem bei Cool Climate, beim Weinkombinat oder bei Vin Vivant. So, jetzt darfst du einmal bewerten. Du hast hoffentlich deine Bewertung schon längst aufgeschrieben.
Ich habe sie in meinem Hirn aufgeschrieben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wundervoll.
Und?
Mir gefällt das irrsinnig gut von der Struktur her. Wir wissen ja, dieses leicht strukturierte, auch dieses, dass das so ein bisschen dieses ganze Stängelthema und so weiter drinnen ist. Ich finde das schon ganz geil. Ich finde dieses Griffige bei so Rieslingen halt extrem schön.
Ja.
Dann haben wir da richtig schöne Säure.
Ein bisschen richtig rustikale Schürleiwand, ja.
Ja, ganz genau. So ein bisschen dieses Rustikale, das stört mich überhaupt gar nicht natürlich. Insgesamt funktioniert es für mich stilistisch sehr, sehr gut. Ich habe natürlich auch nichts gegen klassischere Stilistiken, wie du weißt. Aber ich finde, das funktioniert extrem, extrem gut. Und mich wundert es, dass es ganz schwefelfrei ist tatsächlich.
Ja, okay,
hast du den jetzt länger offen gehabt? Oder?
Ja, ja, das ist jetzt da seit 3 Tagen offen, glaube ich.
Solide. Na dann umso besser.
Ich habe das verkostet, haben wir dann gedacht, ja passt, ich lasse jetzt mal offen und schaue, wie sich das verändert.
Ja.
Und wenn mir das jetzt da nach 3 Tagen nicht mehr taugt, dann mache ich eine neue Flasche auf, weil ich habe eh noch 2 liegen. Und haben wir das jetzt nachher, bevor wir aufgenommen haben, nochmal angeschaut, habe mir gedacht, pff, steht da wie ein Anser. Hat sich nichts da. Also klar,
was am Anfang reduktiver?
Braucht schon, ja, sicher. Am Anfang ist es ein bisschen reduktiver, ein bisschen verschlossener.
Ja.
Und wenn du das 2-3 Stunden offen hast, also das aufgemacht an einem Abend und habe es dann am nächsten Tag, am Vormittag nochmal gekostet, da ist es schon nochmal offen. Also ich würde ihm diesen halben Tag wahrscheinlich einfach geben.
Ja.
Aber dann tut sich genau gar nichts mehr.
Okay, alles klar. Also, dann steht das.
Jo.
Es ist natürlich auch fein, dass das einfach so hält. Ne?
Und das
diese Haltbarkeit, ja ganz genau, diese Haltbarkeit ist aber so, was ich, wenn es möglich ist, hervorheben möchte.
Ja, weil das ist schon ein großes Plus, wenn wer mit schwefelfrei quasi arbeitet.
Das ist dann halt.
Dann muss der Scheiß halt halten, genau.
Und zwar mehr als 3 Stunden.
Genau. Ich muss das genau wie jeden anderen Wein 4-5 Tage im Kühlschrank stehen haben können, ohne dass es stirbt.
Ja, zumindest 2-3 Tage.
Kann es sich verändern? Ja, kann es. Genau, es kann sich nach 2-3 Tagen gern ein bisschen verändern und kannst ein bisschen spüren, dass sich das bewegt.
Ja.
Kein Thema. Aber wenn das noch am Tag hieß, dann Alter,
dann ist die Frage, ich wollte gerade sagen, dann ist die Frage, ob dieses ganz Schwefelfreie in dem Jahr für den Wein sinnvoll war.
Genau.
Aber da war es offensichtlich sinnvoll, sehr cool. Punktetechnisch habe ich ganz am Anfang überlegt zwischen 9,3 und 9,4. Ich lande bei einer 9,4.
Mhm. Ich bin bei einer 9,3. Mhm. Na schau, sind wir zumindest.
Zumindest den einen Punkt, ich habe mir gedacht.
Ein Kommapunkt
Für unsere Menschen hier draußen.
Das ist ja fast schon ein Highlight.
Ja, ja, das müssen wir mal schaffen. Ne?
Das ist wahrscheinlich Tagesverfassung heute.
Möglich.
Na gut, dann kennst du ja sicher das Label vom Chris Barth. Ich habe vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, dass genau. Das unverkennbar ist.
Grüne Tür und dann ein Rahmen aus roten Backsteinen. Ne?
Sehr korrekt. Du schaust, das hast du aber sehr
gut gemacht. Ich habe es vor dem inneren Auge.
Ja, aber es funktioniert gut, finde ich.
Funktioniert
bei dem,
extrem
bei
gut.
Bei dem Label, finde ich, funktioniert das sehr, sehr gut.
Ja.
Und ich wollte natürlich wissen, wo das herkommt.
Ja, genau.
Was hat es damit auf sich? Warum grüne Tür? Ja, was soll das? Und der Chris hat gemeint, naja, sie haben sie zu Beginn einfach mal mit einer jungen Grafikerin aus dem Ort das erste Logo und Design machen lassen quasi. Und das war halt einfach mal so, ja passt, jede Rebsorte kriegt eine Farbe und dann steht da irgendwie groß der Name vom Weingut drauf und das war's. Mhm. Also halt so basic, was macht man mit Wein so.
Mhm.
Und das war, hat schon passt, das war jetzt halt einfach nicht geil, aber es hat schon passt.
Ja.
Es war voll okay für die Zeit, für das, dass auch noch nichts investieren wollten, weil das war gerade wirklich zu Beginn, wo der Chris dann auch nicht gewusst hat, wie er das weitermacht und wie er das tut. Und wunderbar. Aber irgendwie hat er sich gedacht, naja, wenn ich jetzt eine Flaschen da hergeben muss von meinem Wein, dann möchte ich eigentlich stolz drauf sein, nicht nur auf das, was da drin ist, sondern auch auf das, wie das ausschaut. Das
klar,
muss schon
klar.
Mich repräsentieren.
Verstehe.
Und sie sind dann 2018, weil, wie wir wissen, der Chris macht keine halben Sachen. Wenn er was macht, macht er es gescheit.
Ja.
Deswegen sind sie 2018 dann zu den Medienagenten gegangen.
Ah, also, das Werk der Medienagenten.
Yes, Kommunikationsagentur, die sich vorher auf das Thema Wein spezialisiert. Und die arbeiten halt nicht so, dass sie jetzt sagen, ja passt, wir bauen da jetzt ein geiles Logo und das war's dann. Die wollen halt wirklich verstehen, was da passiert, was die Idee ist, das Gesamtkonstrukt auseinandernehmen ein bisschen und da halt dann wirklich was geben, das auch zu dir passt und das halt das Gesamte abbildet. Und er hat halt erzählt, waren halt da, haben sie das alles angeschaut. Und er hat gesagt, der Felix Eschenauer war es damals, der bei Erna war und sie halt da ein bisschen mit einer diskutiert hat, sind durch den Ort gegangen. Und der hat halt quasi mit dem Handy immer so ein bisschen fotografiert, aus der Hüfte quasi mit dem iPhone ein paar Fotos geschossen. Und dann haben sie halt ein paar Tage oder Wochen später einen Vortrag gehabt, wo sie das quasi diskutiert haben, was andere Zugänge sind, was andere Ideen sind. Und da waren halt so ein paar Vorschläge, in welche Richtung es gehen könnte. Und eins war halt eben dieses Foto von dieser grünen Tür zur alten Küche auf dem Hof, den der Chris gekauft hat.
Mhm.
Und bei der Präsentation war das halt so ein bisschen dieses, in so eine Richtung könnte es gehen und dann waren halt noch 5 andere. Und er hat halt sofort gemerkt, ah, das ist leiwand. Diese grüne Tür, wo du halt eigentlich zuerst einmal drauf zugehen musst und reingehen musst und reinschauen musst. Und das hat auch diesen introvertierten Zugang, den der Chris einfach hat.
Mhm.
Das ist einfach ein Typ, der macht das für sich. Der will nicht marktschreierisch sein, der will nicht laut sein. Die Weine sind nicht laut, die Weine sind nicht marktschreierisch. Das ist ganz speziell. Das musst du einlassen drauf. Du musst das einmal zulassen auch. Und er hat gesagt, das hat ihm eigentlich taugt, dieser Zugang. Und gleichzeitig hast du diese Herkunft drinnen. Weil bei einem Ort hast du ganz viel dieses Grün quasi. Also dieses Grün auf Türen, auf Fensterläden, genau dieses, ja, so helle, fast ins bläulich-grüne gehende, hast halt da ganz viel. Und diese Backsteinmauern. Also diese Kombination ist genau das, was halt Fermaß ein bisschen Alze ausmacht, was diesen Hof natürlich ausmacht.
Ja.
Und deswegen hat er gesagt, ja, das passt. Hat einen super Wiedererkennungswert und so ist das quasi entstanden. Ne? Und du hast ja auch oben dann quasi in der rechten Ecke quasi dann Chris Barth stehen.
Genau.
Dann hast du den Namen des Weins schnell. Und du hast die Rebsorte zum Beispiel bei den meisten Weinen, außer bei der Basis halt, hast die Rebsorte noch gar nicht oben stehen.
Ja, genau, hinten.
Siehst nur mehr Mähler für 21.
Und so geschwungene Schreibschrift ist es, gell?
Genau, geschwungene, handschriftliche Schrift quasi. Und dann musst du die Flaschen erst einmal umdrehen, damit du erst weißt, was ist das für eine Rebsorte, was ist das genau. Und das war halt so sein Zugang auch, dass er gesagt hat, wann wer das spannend finden soll, dass sie damit beschäftigen. Und das braucht es für die Weine sowieso und dann soll das Logo auch so abbilden. Und ich finde, das ist einer sehr, sehr gut gelungen, allen gemeinsam. Also, das ist schon ein Logo, das erkennt man extrem gut wieder.
Hundertprozentig.
Und wie man gerade gesehen hat,
wie du man hast grad, das sofort und ich habe die Flaschen sicher das letzte Mal vor über einem Jahr in der Hand gehabt.
Eben, funktioniert schon. Zum Abschluss habe ich natürlich in Christen auch zum Thema Zukunft fragen müssen und er hat gesagt, naja, wachsen ist nicht. Diese 7 Hektar, das passt eigentlich perfekt. Es geht jetzt um das Neupflanzen, da ist noch einiges offen.
Ja.
Und halt, ja, ein bisschen, ja, Rebsorten bereinigen, sagen wir mal.
Welche Rebsorte muss am dringendsten weg?
Ein bisschen zusammenräumen. Ich glaube, es muss alles weg, bis auf tatsächlich halt
nur seine Riesling, 3-4 Sachen.
Silvaner, Spätburgunder,
ein
bisschen Chardonnay.
Also Spätburgunder, hast du gesagt, ja, Chardonnay.
Ein bisschen Chardonnay, weil das halt einfach geil ist.
Ja.
Und ich glaube, der Sauvignon darf auch leben, aber alles andere, ich meine, schauen wir mal über die Jahre,
ja,
was halt in die ganzen Cuvées reinpasst, eh cool und so, aber einfach so ein bisschen zusammenräumen.
Okay.
Und dann geht es halt ganz viel bei ihm auch um dieses Thema des Gestaltens der Landschaft. Also er hat ja gesagt, Biodiversität einbringen ist bei einer einfach nicht nur ein Thema, sondern das ist eigentlich ein Muss, weil du hast dort keine Bäume mehr in der Landschaft.
Wirklich?
Nix, gar nichts. Er hat gesagt, das ist halt echt so, du hast Wein oder nichts und das muss er halt jetzt wieder voll pushen. Also er hat gesagt, da geht es um Trockenstammmauern aufbauen und halt einfach wieder Lebensraum schaffen für, ja, für eigentlich alles, für die komplette Flora und Fauna wieder einfach auf Vordermann bringen, weil das ist halt einfach ja ein bisschen in der Genossenschaft untergegangen.
Mhm.
Gleichzeitig haben sie ja das Gebäude von einem Weingut, dieses kleine Bauernhaus, was 2017 gekauft haben, das haben sie damals entkernt und einmal die ersten Sachen renoviert, sodass sie arbeiten können.
Yep.
Und dann haben sie halt Schritt für Schritt ein bisschen was gemacht. Das ist aber noch sehr viel zum Tun, hat der Chris gesagt.
Okay,
das würde er gerne angehen.
Mhm.
Also einfach ein bisschen weiter herrichten und das kommt sicher noch in die nächsten Jahre. Also das dauert auch noch eine Zeit, weil er gesagt hat, es kommen immer wieder Freund und Leute und kommen und sagen, und was gibt's Neues? Was ist Neues passiert? Also, naja, gar nicht so viel. Weil er hat halt gesagt, mittlerweile muss er sich halt auch darauf konzentrieren, dass er, ey cool, die ganzen Exportländer, super, sie haben natürlich sehr, sehr viel Export, aber er muss sich halt auch darum kümmern. Das heißt, er hat gesagt, sein Stö ist in Wirklichkeit viel Exportmanager und halt überall ein bisschen präsent sein und schauen, dass das halt auch wirklich vor Ort richtig vertrieben wird, dass die Leute das auch kennen, dass die Leute das auch kosten, probieren können, dass er mal da ist, dass es mal Verkostung mit ihm gibt. Und der Mitarbeiter, den er eben immer noch hat, also der arbeitet
der bleibt
weiterhin
noch
bei ihm,
cool.
Der hackelt halt Vollgas Weingut.
Mhm.
Und er hat halt gesagt, er ist im Endeffekt so 50-50 Export und 50% ist er halt wirklich daheim am Weingut. Na klar, wenn Lese ist oder sonst was, er steht schon viel im Weingarten.
Ja.
Aber dass er jetzt da zu 100% nur im Weingarten steht, das geht nicht.
Mhm.
Weil von selber verkaufen ist er da nicht. Du musst schon auch dahinter sein.
Ja.
Und sonst ist natürlich das Ziel einfach noch stärker unter dem Radar hervorzukommen. Also diesen Schwung, den es gegeben hat in Paris, langsam wieder aufzubauen und zu schauen, dass das halt einfach überall noch mehr greift und noch mehr im Vordergrund auch steht und die Weine einfach noch ein besseres Standing kriegen, so ein bisschen.
Ja.
Und das ist halt einfach ein Thema, das auch einfach Zeit braucht, weil das müssen die Leute halt einfach mal wo kriegen, wo kosten.
Ja.
Du musst dich damit beschäftigen. Das sagt der Wein meiner Meinung nach auch.
100%.
Das ist schon was, auf das musst du dich wirklich einlassen, das musst du wollen, weil wenn du das nur mit Bass deutscher Riesling einkaufst, geht sich das halt nicht aus. Und es ist dann halt trotzdem nicht dieses, es gibt so viel, dass du um 7,99 alles kriegst davon, wie bei Säckinger und Co., wo halt einfach mehr da ist, wo mehr in der Menge einfach da ist, ne? Und wo das halt auch mehr gepusht wird, dass du jetzt sagst, ja passt, wir machen da halt auch einen Riesling, der halt eben in dieser Preisklasse unter 10 Euro voll performt. Das ist halt auch nicht die Strategie beim Chris, ne? Das ist halt ein ganz anderer Zugang.
Das kann es auch nicht sein, ne?
Genau. Und das ist halt jetzt so ein bisschen die Schwierigkeit da, das noch weiter zu pushen und das noch einfach im Endeffekt bekannter zu machen, weil am Schluss, ja klar, er macht das jetzt seit 2012, also eh schon 12 Jahre, aber so richtig halt erst seit, ja, 2018,
seit Geisen,
2017,
genau,
2018.
Genau, seitdem Geisenheim fertig ist, ne? Ja.
Genau. Dann eine Pandemie dazwischen, also so viele Möglichkeiten hat er jetzt auch noch nicht gehabt, mit keine große Connection in der Weinwelt und nicht der Winzersohn oder Tochter oder halt einfach irgendwer, der eh von alle Seiten gepusht wird, weil er irgendwen einen coolen gehabt hat, wo er Praktikum gemacht hat, die das abfeiert ohne Ende.
Ja.
Er muss es halt selber machen.
Mhm,
und das ist halt so ein bisschen die Challenge, aber Ich glaube, da sind sie auf einem ganz guten Weg.
Hast du das Gefühl, er will in Deutschland noch mehr pushen oder eher international?
Ich glaube beides. Ich glaube, Deutschland wird schon auch wichtig zu pushen, weil eben dieses Exportthema doch um einiges mehr Zeit kostet, glaube ich, als er ursprünglich.
Du musst halt weiter reisen, ganz einfach.
Ja, und du musst halt dort sein, wenn das kein gerade voll gehypter Wein ist, sage ich.
Ja.
Weil selbst wenn man jetzt sagt, ja, ein Winzer, Winzerin, die heute voll gehypt ist, das bringt dir halt im nächsten Jahr dann auch nichts. Den nächsten Jahrgang musst du dann trotzdem verkaufen.
Yes.
Weil so viele Leute, wo immer alles einfach ohne irgendwas ausverkauft ist, gibt es nicht.
Mm-mm.
Und wann, dann geht das über 2-3 Jahre und dann musst du auch wieder.
Du musst eh kontinuierlich nachschaufeln.
Ja, und das
geht nicht anders. Na gut, Michi, vielen Dank.
Sehr gerne.
Danke, dass du mir die grüne Tür geöffnet hast.
Ja.
Herrlich.
Schön, gell?
Wundervoll. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@wein.at oder michael@wein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist es keine Überraschung mehr. Apropos, Michi, war das ein Weintipp?
Natürlich, das muss ich noch sagen.
Es
war natürlich ein Weintipp. Danke für den lieben Tipp, lieber Stefan.
Mm.
Der hat mir nämlich fairerweise nicht nur den Tipp geschickt, er hat mir einfach den Wein geschickt, weil er gesagt hat,
so.
Das zeige ich dir jetzt, das ist geil. Das
super.
Kostest und dann machst du fix eine Folge.
Dann
habe ich gesagt,
dann.
Schick, schau ich mir an. Dann habe ich gesagt, fair, machen wir. Ich habe dem Chris geschrieben und habe die Folge gemacht. Nein, er hat auch wirklich Mela für 21 vorgeschlagen.
Cool.
Ich habe mich dann durchs ganze Sortiment nochmal gekostet. Habe auch Mela für 22, der ist auch schon im Markt,
ja,
im Glasl gehabt. 22 ist nochmal ein bisschen wie der Jahrgang halt. Ein bisschen wärmer, ein bisschen zugänglicher insgesamt.
Ja.
Hat ein bisschen mehr. Nicht Fett, weil Fett hat das ja alles nicht. Ein bisschen mehr Frucht rundherum.
Ja.
Und ein bisschen mehr Dichte, wo das halt
nice.
Karger ist. Mhm. Ist auch sehr nice. Aber jetzt nebeneinander hat mir das trotzdem noch einen dicken mehr gefallen.
Ja.
Weil es halt noch mal mehr dieses Mela für Thema, finde ich, ausstreut. Dieses wirklich steinige, karge, was halt der Boden einfach ist.
Na voll, das transportiert das sehr, sehr gut.
Das transportiert halt diese Säure in 21, finde ich noch mal besser. Und es hat trotzdem halt nochmal ein Jahr mehr. Das ist auch nochmal.
Sicher, das hilft natürlich auch sehr. Wunderbar. Danke, lieber Stefan. Gute Idee war das. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @wein für wein. Dort und auf unserer Website weinfürwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. auf. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.